Willkommen bei Podcast 42. Frechen fragt, die 42 antwortet. Die 42, das ist die Abteilung Kulturelle Einrichtungen der Stadt Frechen. Die Volkshochschule, die Musikschule, die Stadtbücherei und das Stadtarchiv. Unser Podcast greift eure Fragen auf und liefert Antworten. Von Bildung und Musik über Bücher bis hin zur Stadtgeschichte. Wir decken alles ab. Und wer weiß, vielleicht ist die Antwort sogar 42.
Herzlich willkommen zur 13. und letzten Folge des Podcasts 42. Auch in dieser Weihnachtsfolge gehen wir wieder vier Fragen nach. Die erste Frage treibt alle FrechenerInnen um. Wie steht es denn mit dem Umzug der Stadtbücherei? Die zweite Frage beschäftigt sich mit einem Konzert der Musikschule. Ein Lehrerkonzert. Das müsste die Musikschule doch mit links können, oder? Für die dritte Frage treffen wir uns in Königsdorf. Kennen Sie denn schon Fritz und Karl Pauli? Und die vierte Frage ist, geht der Trend in Frechen zum zweiten Weihnachtsbaum?
Wussten Sie schon?
Ja, doch, Sie wussten schon, dass die Bücherei umzieht. Aber wie steht es jetzt um den Umzug? Jessica Strothmann hat dazu ein Interview geführt mit jemandem, der es wissen sollte.
Uns erreichen ganz viele Fragen zu dem Umzug der Stadtbücherei. Und ich werde mich jetzt heute mit meiner Chefin, mit Marion Lombardo, ein bisschen darüber unterhalten und euch neue Infos geben, wie es mit dem Umzug der Stadtbücherei aussieht. Hallo Marion.
Hallo Jessica.
Ja, wohin zieht denn die Stadtbücherei eigentlich genau?
Ja, die Stadtbücherei zieht auf die Fußgängerzone in das ehemalige H&M-Gebäude. Das haben vielleicht auch einige von euch schon gesehen. Da wird ja kräftig umgebaut im Moment. Wir bekommen das Erdgeschoss und das Untergeschoss und oben drüber sind noch drei weitere Etagen für Büroräume für Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Soziales und Jugendarbeit und unsere Büros sind natürlich auch noch da, ja.
Genau. Und es wird sich ja ein bisschen was in der Aufteilung ändern. Also die neue Bücherei wird ein bisschen anders sein als die jetzige. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was kommt ins Erdgeschoss, was kommt ins Untergeschoss?
Ja, also ins Erdgeschoss kommt natürlich der Servicebereich, das heißt die Theke, so wie es jetzt auch ist, der erste Anlaufpunkt. Dann kommt gleich daneben ein Lesecafé. Dahinter haben wir dann eine große Sitzecke für die Kinder mit ihren Eltern, also eine große Bilderbücherei mit einem Sitzpodest. Dann kommen da noch die Bücher für die älteren Kinder hin. Und auf der anderen Seite haben wir die Belletristik-Ecke, also alles rund um Romane, Krimis, Fantasy, Historisches und so weiter. Und wenn wir dann mit der Rolltreppe nach unten fahren, haben wir da den Sachbuchbereich und eine internationale Bibliothek, einen sogenannten Makerspace-Bereich, also wo man Sachen selber machen kann, ausprobieren kann, die Jugendabteilung und es wird sehr viele Arbeitsplätze geben, sowohl Einzelarbeitsplätze als auch Gruppenarbeitsplätze.
Ja, und es soll ja auch Selbstverbucher geben. Kannst du da vielleicht noch ganz kurz erklären, was heißt das eigentlich?
Das kennen einige vielleicht schon aus anderen Bereichen. Also in Supermärkten gibt es ja auch diese Selbstkassen und in anderen Bibliotheken gibt es Selbstverbucher. Das heißt, es wird im Eingangsbereich einen großen Automaten geben. Und da können wir dann mit unserer Ausweiskarte hingehen und die Bücher selber verbuchen, auch zurückgeben und man kann dann auch sein Konto einsehen und bestimmte Kontofunktionen nutzen. Das wird also dann alles über diese Automaten möglich sein. Aber keine Sorge, wir haben immer noch eine Servicetheke und da wird auch immer noch jemand von uns sitzen. Es gibt sogar zwei Servicebereiche. Im Eingangsbereich, wie gesagt, die Ausleihtheke, wo dann noch Sachen verbucht werden müssen, die vielleicht nicht in die Automaten passen. Und im Untergeschoss wird es noch eine Infotheke geben, die auch besetzt sein wird mit echten Menschen, auf jeden Fall.
Ja, und die Frage aller Fragen, was wir ja manchmal fast täglich haben, wann genau werden wir umziehen? Wann wird die Stadtbücherei im neuen Gebäude sein?
Geplant ist der Umzug für das erste Halbjahr nächstes Jahr. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Es wird auf keinen Fall vor Ostern sein. Das liegt einfach daran, dass noch sehr viele Ausschreibungen laufen. Also man muss sich vorstellen, wir bekommen ja eine komplett neue Einrichtung für die Bücherei, also Regale und Sitzgelegenheiten und andere Möbel. Und auch die Möbel für die Büros im ganzen Gebäude müssen ja noch bestellt werden. Da müssen vorher Ausschreibungen laufen. Also das dauert leider alles noch ein bisschen.
Der Buchtipp.
Die zweite Frage in dieser Folge ist, ob Sie Karl und Fritz Pauli kennen. Die Frage können natürlich nur Sie selbst beantworten. Professor Dr. Paul Stelkens aus Königsdorf hat über die Brüder Pauli recherchiert und über sie beide und auch über die Villa Pauli ein Buch geschrieben, das im Stadtarchiv erhältlich ist. Carolina Schwein vom Stadtarchiv hat ihn dazu interviewt.
Stellen Sie sich doch gerne einmal vor.
Mein Name ist Paul Stelkens. Ich bin Verwaltungsrichter geworden 1966 am Verwaltungsgericht in Köln mit den Fachbereichen Denkmalschutz und Städtebaurecht. Und das Interesse an diesen Fachbereichen hat mich also bis heute begleitet. Die berufliche Beschäftigung damit dauerte auch bis zu meiner Pensionierung, die ich abgeschlossen habe mit dem Vorsitz an dem Senat beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, ebenfalls für die Bereiche Denkmalrecht und Städtebaurecht. Alles das habe ich dann wissenschaftlich begleitet als Honorarprofessor an der Universität zu Köln.
In Ihrer neuesten Publikation für das Stadtarchiv geht es ja um die Brüder Karl und Fritz Pauli und ihre Villa in Frechen-Königsdorf. Was macht die Brüder bzw. die Villa so besonders?
Die Bedeutung dieser Brüder habe ich erst später erkannt, als ich vor ungefähr 12 Jahren an dem Verfall ziemlich preisgegebenen Westportal des Anwesens des Pauli-Parks vorbeikam und mich gefragt habe, welcher Denkmalschutz ist in diesem Bereich eigentlich erfolgt und wieso kann dieses Westportal so runtergekommen sein. Das begann dann mit letztlich einer Dokumentation auch für das Stadtarchiv Frechen, in der ich dann auch auf die Bedeutung dieser beiden Brüder aufmerksam gemacht hatte und diese Dokumentation führte letztlich zum Denkmalschutz des Westportals. Über die Dokumentation lernte ich dann die Pauli-Brüder besser kennen. Sie waren Abkömmlinge der reichen Pauli-Familie und die in der Verwandtschaft stand auch mit der reichen Trimborn-Familie aus Köln, die in der damaligen Zeit des 19. Jahrhunderts das gesamte Postwesen und auch das Treidelwesen auf dem Rhein einschließlich des Zeitungsbereiches in ihrer Familie hatten. Und gleichzeitig auch in der damaligen ziemlichen Umbruchzeit des preußischen und katholischen Zusammenwirkens tätig waren.
Haben Sie während Ihrer Recherche ein besonderes Detail oder eine besondere Anekdote zutage gefördert?
Insgesamt förderte diese Recherchen Erkenntnisse über das Leben von derartig reichen Personen in diesem Umfeld, die sich als Landedelleute fühlten. Und eine dieser Konsequenzen dieser Recherche war dann, dass auf dem Grundstück des Parkes, der inzwischen ja unter Denkmalschutz gestellt worden war, ein Grabstein gefunden wurde von dem Jüngeren der beiden Brüder, dem Fritz Pauli. Diesen Grabstein kann man zum einen dazu, dass er der erste Grabstein des Kleinkönigsdorfer Friedhofs war, der jetzt der einzige Friedhof in Königsdorf ist, und damit die Geschichte dieses Kleinkönigsdorfer Friedhofs und seine Verflechtung mit der Königsdorfer Gesellschaft zum Ausdruck brachte. Ein weiterer Hinweis auf diesem Grabstein war, dass sich dieser Fritz Pauli als Regierungsassessor noch verewigt hat. Und diese Bezeichnung Regierungsassessor zeigt diese gesamte Beamtenstruktur und die Bedeutung dieser Beamtenstruktur im preußischen Staat.
Mit dieser Publikation beenden Sie auch Ihr ehrenamtliches Engagement für das Stadtarchiv. Was war in dieser Zeit Ihr Antrieb? Gibt es etwas, das Sie zukünftigen Generationen vielleicht mitgeben möchten?
Um mit dem Letzten zu beginnen, ich halte es generell für notwendig, dass Menschen mit ihren Fähigkeiten, die sie auch während des gesamten Berufslebens erworben haben, sich in irgendeiner Weise für die Gesellschaft engagieren. Das ist so eine Grundeinstellung, die ich seit immer habe und die letztlich auch zurückzuführen ist, wenn Sie so wollen, auf die Kindheitserlebnisse in der Kriegs- und Nachkriegszeit, wo man einfach sozialisiert wurde mit der Notwendigkeit, die Gesellschaft wieder aufzubauen. Konkret war das nun so, dass ich nach meiner Pensionierung mit besonderen Ereignissen, die hier in Königsdorf bei der Beseitigung oder dem Erhalt von Denkmälern verbunden war, darauf gestoßen war, dass auch sehr viele Denkmäler verschwinden, vor allen Dingen durch Bauvorhaben. Insgesamt sind in Deutschland mehr Denkmäler nach dem Zweiten Weltkrieg verschwunden als in den 2000 Jahren zuvor. Die Bedeutung von diesen Denkmälern als Erfahrbarmachung von Geschichte und von der Identität von einem Ort war mir durch meine Berufstätigkeit immer geläufig. Und als ich nun hier beginnend mit einigen konkreten Beseitigungen oder Beschädigungen von Denkmälern konfrontiert wurde, dachte ich mir, das müsste in irgendeiner Weise erhalten werden, und daraus entstanden dann diese Dokumentationen, die gesamte Zeit der Römer bis zu heute abdecken.
Das besondere Konzert.
Wenn LehrerInnen der Musikschule ein LehrerInnen-Konzert veranstalten, dann müssten die das doch mit links können, oder? Bernd Kolenia, der Leiter der Musikschule Frechen, zeigt anhand einiger Interviews, dass so eine Veranstaltung durchaus etwas mehr abverlangt.
Ja, hallo hier aus dem Podcast-Studio der Musikschule, und ich habe bei mir die Yvonne Wegener, die hat das Lehrerkonzert organisiert. Wir sind gerade durch, es war großartig. Vielleicht, bevor wir noch zu dem Thema Live-Übertragung bei YouTube kommen und zu so ein paar anderen Sachen, mal die Frage, wie war das denn im Vorfeld? Weil es sind ja viele Kollegen, man muss ja alle einsammeln, und wie hat sich das so für dich gestaltet?
Ja, die Organisation des Konzertes war tatsächlich sehr interessant und lehrreich, sage ich mal so. Dass man einen Termin herstellt, den Kollegen fragt, wer möchte spielen, und trotzdem muss man halt nachfragen. Das scheint aber so eine menschliche Art, egal ob man Dozent ist oder nicht, scheint es einfach so zu sein. Interessant war dann auch, dass sie immer wollten, wie lange spiele ich, was soll ich spielen? Ich sage, ihr könnt das spielen, was ihr wollt, gebt mir mal so zwischen 5 und 10 Minuten ein Programmstück, und wenn wir zu viele sind, können wir kürzen, ansonsten bin ich froh, wenn ihr all den Beitrag macht. Ja, und das Abenteuerlichste war dann, als die Stücke zurückkamen, daraus das halt zu schnitzen, dass es irgendwie für die Zuhörer passt, dass es nicht langweilig wird. Dass man nicht zwei Pianos hintereinander hat.
Du hast so eine gewisse Dramaturgie drin gehabt, ne?
Ja, habe ich versucht.
Hattest gelernt. Erzähl mal was dazu, weil wir hören im Hintergrund ein paar Klänge sicherlich, aber das gesamte Konzert haben wir ja jetzt nicht beim Podcast dabei. Aber die Dramaturgie, wie hattest du das so?
Na, ich habe halt gedacht, wir fangen mal einfach mit der Klassik an. Dass die sind oft auch schwere Stücke, auch für die Kinder, dass die Dozenten, die halt Klassik spielen möchten, halt am Anfang gerne kommen. Und dann war eigentlich der Sinn, das immer weiter aufzulockern. Es gab halt Dozenten, das finde ich dann auch immer sehr interessant, die unterrichten hier Klassik, spielen aber im Jazzbereich gehen die total auf. Das fand ich auch super spannend. Und einfach das aufzulockern, bis wir ja beim brasilianischen Tico Tico angekommen sind. Und ja, zum Schluss der Ilja Tursic dann nochmal alle wieder in den Sonntag, ein bisschen ruhiger. Obwohl so ruhig war das Stück jetzt auch nicht zum Schluss, aber es war eher ein klassisches Stück. Aber nochmal halt da den Rahmen zu spinnen und die dann so nach Hause zu entlassen heute.
Ja, ist gut gelungen. Es war total unterhaltsam. Vielen Dank dir für die Organisation und den Kollegen natürlich an der Stelle auch nochmal für die Beiträge. Einen Kollegen habe ich noch mal hier, der hat die Technik heute gemacht. Der Kollege heißt Vitali Kiselev und ist Digitalbeauftragter bei uns im Haus. Und heute haben wir zum ersten Mal was ausprobiert. Und Vitali, erzähl uns doch mal, was wir da eigentlich probiert haben.
Ja, wir haben uns probiert, einmal einen Livestream zu veranstalten, sodass die Leute, die wahrscheinlich nicht kommen können, oder manchmal Leute haben auch keinen Bock ganz früh am Sonntag, trotzdem diese Erfahrung bekommen könnten, weil ich finde, das ist ganz schön, dass wir so ein Lehrerkonzert hier veranstalten.
Und so ein bisschen ist auch die Idee dahinter gewesen, also dass wir auch Menschen, die vielleicht nicht so mobil sind, dass wir denen das zugänglich machen. Also ich sag mal, wir haben ja ganz viele ältere Menschen auch in Altenheimen, wo auch immer, oder sind zu Hause und können aber jetzt nicht von selbst kommen, dass wir gedacht haben, aber vielleicht interessieren die sich für ein Lehrerkonzert oder für Musikschulveranstaltungen. Deswegen war das so die Idee, mal so einzusteigen in dieses Thema Livestreaming, Live-Übertragung eines Konzertes über YouTube, auch dann später mal vielleicht über einen Link der Musikschul-Homepage, dass man da sich einklinken kann, also mit einem einfachen Klick dann im Grunde dabei ist. Was war denn für dich bei der Technik, bei der Organisation die größte Herausforderung?
Die große Herausforderung war so ganz, ganz rein technisch zum Beispiel. Man muss so Account erstellen und erst 24 Stunden warten, bis man live streamen darf. Und dann heute war es ganz spontan, dass dieser Account, ich war gesperrt, weil das war ganz neuer Account ohne eigene Aktivitäten und wahrscheinlich war es ein bisschen verdächtig von YouTube-Administration. Deswegen, ich musste ganz spontan einen anderen Service, der heißt Rumble, nutzen. Es war aber so eine Notaktion. Grundsätzlich, wenn das auf die Spuren stellen und dann, das wird ganz, ganz, ganz einfach funktionieren. Ich denke, wir werden das technisch noch ein bisschen so komplexer machen. Mehrere Kameras wahrscheinlich. Wir haben heute so Testveranstaltungen gemacht, aber in Zukunft, denke ich, können wir uns locker mehr und mehr einstellen.
Das wird sich entwickeln, genau. Das war der Aufschlag. Vielen Dank, Vitali. Und ja, und dann bis zur nächsten Veranstaltung.
Auf jeden Fall. Und ihr könnt immer gerne so Musikschul-Webseite besuchen. Da werde ich auch gleichzeitig alle Infos teilen. Und hoffentlich auch danach auch die Konzerte komplett genauso hochladen.
Also, schauen Sie auf die Homepage. Sie sehen wahrscheinlich dann den nächsten Link zu dem nächsten Livestream von dem Musikschulkonzert. Und ja, bis dahin. Vielen Dank, Vitali. Vielen Dank, Yvonne. Also, wir sind hier nach dem Lehrerkonzert und ich habe einige Besucher mit in den Podcast-Raum genommen. Und stellt euch doch einmal vor, es sind kleine und große Besucher, die dabei waren. Vielleicht fangen wir mal mit den Kleinen an. Magst du dich zuerst vorstellen? Julius. Das ist der Julius. Julius, und dich hatten wir schon mal im Podcast. Dich noch nicht, ne? Du bist das erste Mal. Und wer bist du?
Emilian.
Das ist der Emilian und du bist der?
Thies.
Genau. Spielt ja auch schon ein Instrument.
Ja. Alle drei Gitarre.
Ja. Alle drei Gitarre. Bei wem habt ihr denn Unterricht?
Bei Ilja Thiessen.
Der hat toll gespielt, der Ilja.
Ne? Ja.
Aber cool, ne? Fand ich ja auch. Ne? Genau. Wisst ihr, was er gespielt hat? Was der Ilja gespielt hat, wie das Stück hieß? Könnt ihr euch erinnern? Er hat das ja erzählt am Anfang.
Ich weiß nur noch ein paar Teile.
Kuyumbaba hieß das. Ja, war toll, war ganz virtuos. Hat euch gut gefallen?
Ja.
Und die anderen auch?
Ja.
Am besten hat euch euer Lehrer gefallen, ne? Ja, ja, denke ich mir. Super. Genau. Da hinten haben wir noch zwei Erwachsene. Ich glaube, wir kennen uns auch noch von anderen Konzerten, ja, ja, ne? Beim, ich glaube, Lions Club und bei Jugend musiziert und so. Die haben schon öfter mal mitgemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Und nun zur allerletzten Frage des Podcasts 42 in diesem Jahr. Geht der Trend zum zweiten Weihnachtsbaum? Um diese Frage zu beantworten, mussten mehrere Tiefeninterviews geführt werden. Dazu wurden drei nicht wirklich schwierige Fragen gestellt an KollegInnen aus der Stadtverwaltung und an eine Teilnehmerin aus unseren Integrationskursen. Die erste investigative Frage ist: Was gibt es bei euch an Weihnachten zu essen?
Es gibt seit Jahren schon eine Ente, eine ganze Ente.
Bei uns gibt es traditionell immer Sauerbraten mit Klößen und Rotkohl.
Als ich noch zu Hause gewohnt habe, gab es jedes Jahr Hühnerfrikassee. Und wenn meine Eltern noch mit uns feiern, dann gibt es immer noch Hühnerfrikassee. Wobei dieses Jahr, weil alle jetzt arbeiten und irgendwie Termine haben, werden wir brunchen. Da weiß ich aber noch nicht so ganz, was es gibt.
Also traditionell gibt es an Heiligabend eigentlich immer irgendwas in Richtung Fisch und noch Aufläufe, Kartoffelauflauf, Nudelsalat, Kartoffelsalat, also eigentlich alles so an dem Essen. Am ersten Weihnachtstag gibt es immer nochmal Nudelauflauf und dann gibt es immer Braten mit Kartoffeln und Reis. Und am zweiten Weihnachtstag gehen wir traditionell essen in einem Restaurant.
Wahrscheinlich Semmelknödel, Rotkohl und Rinderbraten.
Das weiß ich dieses Jahr noch gar nicht, aber wir haben vor, gemeinsam zu kochen und jeder soll was vorbereiten.
Die Frage kann ich nicht beantworten, weil wir das so clever machen und lassen uns Weihnachten immer einladen und damit überraschen. Ne? Wir sind in der Regel bei Familie meiner Frau und meiner Familie, weil die größere Räumlichkeiten haben eingeladen.
Bei uns gibt es traditionell Kartoffelsalat mit Würstchen.
Wir essen Kutia. Tradition ukrainisch essen und Salat und backen Hähnchen. Gänse, ja, backen.
Bei uns gibt's tatsächlich Pizza. Kann man gemeinsam mit der Familie zubereiten.
Also dieses Jahr werde ich selber nicht kochen, da mein Mann und ich jetzt schon das zweite Mal bei dem tollen Team mithelfen dürfen, dass die Weihnachtsfeier für alleinstehende Bürgerinnen und Bürger hier in Frechen, nämlich dieses Heiligabend, nicht alleine ausrichtet.
Es gibt Essen aus Wokfännchen. Jeder bekommt ein eigenes Fännchen.
Ja, also bei uns gibt es eine gefüllte Gans.
Vermutlich Bockwurst mit Kartoffelsalat.
Die zweite komplexe Frage ist: Wann stellt ihr den Weihnachtsbaum auf?
Das ist eine schwierige Frage. Ich möchte ihn schon Wochen vor Weihnachten aufstellen. Mein Mann möchte ihn jedoch erst eine Woche vor Weihnachten aufstellen und dann direkt nach Weihnachten auch wieder abbauen. Deswegen wechselt das von Jahr zu Jahr.
Den stellen wir traditionell immer am dritten Advent auf.
Irgendwann so Mitte Dezember?
Sehr, sehr, sehr früh, also Ende November schon tatsächlich, weil wir immer einen künstlichen Baum haben. Und bei uns wird der nämlich traditionell am zweiten Weihnachtstag schon wieder abgebaut, weil Weihnachten ist ja dann vorbei.
Nein, wir stellen keinen Weihnachtsbaum auf.
Ich habe zu Hause gar keinen Weihnachtsbaum, aber da, wo wir feiern, wird es zwei Tage vorher aufgebaut.
Wir haben dieses Jahr schon vor einer Woche aufgestellt. Das ist eher unüblich, weil wir nämlich jetzt einen ganz modernen künstlichen haben. Da ist nichts Grünes dran, sondern der leuchtet nur schön. Deshalb haben wir dieses Jahr schon seit über einer Woche stehen.
Das machen wir so wie bei mir zu Hause auch, als ich ein Kind war, am 24. tatsächlich. Da wird der Baum ausgesucht von meinem Mann und meinem Sohn und dann wird er aufgestellt und geschmückt. Und dann hat man die beiden für den Nachmittag aus den Füßen.
Weihnachtsbaum stellen wir 16. Dezember, schmücken viele rote Kugelbaum und viele Blumen rote und Spielzeuge. Ja, ich habe Kinder.
Bei uns gibt es keinen Weihnachtsbaum.
Früher war es tatsächlich so, als die Kinder noch zu Hause bei uns gewohnt haben, dass das, ich habe im Winter Geburtstag, dass das so Mitte Dezember an meinem Geburtstag war und die Kinder und ich haben zusammen geschmückt. Dieses Jahr werden wir tatsächlich keinen eigenen Weihnachtsbaum haben.
2 Tage vor Weihnachten.
Also meiner steht schon seit Mitte November.
Ende November fängt es bei uns schon mit dem Schmücken an.
Und die letzte Frage. Habt ihr ein besonderes Weihnachtsritual?
Einfach zusammen sein, gut essen und eine schöne Zeit haben.
Ja, in den letzten Jahren hat sich es tatsächlich als Ritual herausgestellt, dass wir in den Weihnachtszirkus gehen.
Ja, bevor es ins Wohnzimmer geht und da die Geschenke ausgepackt werden, wird die Tür geschlossen und alle dürfen erst rein, wenn das Glöckchen erklungen ist, weil dann war ja schließlich der Weihnachtsmann da.
Also Ritual an sich nicht, aber bei uns wird es immer sehr laut, sehr viel Familie, sehr viel Verwandtschaft. Es wird immer was gespielt, gesungen, getanzt, also ganz viel Party.
Nur das, dass wir uns mit der gesamten Familie bei uns zu Hause treffen und zu Weihnachten essen und Geschenke austauschen und einen netten Abend miteinander verbringen.
Ja, wir machen immer jedes Jahr ein Familienfoto mit allen.
Ja, wir schenken uns, weil wir ja alles haben, so familiär nichts mehr, sondern wir machen das klassische Schrottwichteln und würfeln uns da auch den Wolf, bis jemand dann das richtige Geschenk oder auch nicht hat.
Wir gehen in den Weihnachtsgottesdienst, wobei dieses Ritual wird boykottiert seit 1-2 Jahren. Da gehe ich dann alleine in den Weihnachtsgottesdienst, aber es gehört für mich dazu.
Wir mussten Zürgerichte kochen und unsere Kinder gehen für ihre Oma und Opa und singen Weihnachtslieder. Ja, Lieder, Weihnachtslieder.
Ja, bei uns ist es so, dass seitdem die Kinder was größer sind, wir darum daten, wer die Geschenke aufmachen darf, also sein Geschenk.
Ja, wir würfeln um die Geschenke.
Ja, meistens sind wir am 24. abends dann so in der Hauptfamilie zusammen und am ersten Weihnachtstag treffen uns dann bei meiner Oma.
Wichteln mit der ganzen Familie und das macht ganz viel Spaß.
Na, Ideen bekommen für das anstehende Weihnachtsmenü? Oder vielleicht ein neues Ritual gefunden, das ihr nachahmen wollt? Wie dem auch sei, im Namen des gesamten Podcast 42 Teams wünsche ich euch frohe Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Aus dem Studio wünscht euch alles Gute. Philippe de Weideras.
Podcast 42 wurde gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW mit Mitteln aus dem Innovationsfonds des Weiterbildungsgesetzes.